Hallo und willkommen zur 6. Episode von der urbanen Spinnstube aus Berlin. Ich mache heute mal ein bisschen was anders. Ich habe die Musikspur etwas leiser gemacht, weil eine Hörerin mir im Blog geschrieben hat, dass die Musikspur unverhältnismäßig laut sei. Und dann habe ich versucht, mein Mikro so hinzustellen, dass ich beim Aufnehmen auch stricken kann und dabei trotzdem auf meine Hände gucken kann. Und dann werde ich halt mal sehen, ob das alles gut klappt. Heute wollte ich meine üblichen Teile machen. Und zwar sind das Stricken und Spinnen, die urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, und dann noch was Neues, nämlich der Aufreger. Ist ein kleiner Aufreger noch dabei am Ende. Vielleicht soll ich den Aufreger nicht am Ende machen, damit man mit was Schönem endet. Werde ich ja mal sehen, kann man ja noch alles rumschneiden und editieren, obwohl ich meistens meine Podcasts ja nicht so editiere. Ja, gut. Jetzt habe ich so viel Zeit drauf verwendet, das Mikro so hinzustellen, dass ich beim Aufnehmen stricken kann, dass ich meine Shownotes, also meine Notizen irgendwo hingelegt habe, wo ich jetzt das Strickzeug wieder weglegen muss, um die Notizen zu nehmen. Das muss ich jetzt mal tun. Ich versuche jetzt alles in einem Rutsch aufzunehmen und dann schneide ich nachher raus. So, das Blatt. Rasche. Ist auch toll. Ja, jetzt fallen die Leute, die die leisere Musik angenehm finden, um wegen dem blöden Papierkraschel. Das tut mir leid. Ja, vielleicht mache ich gleich am Anfang einfach ein schnelles Gesundheitsupdate. Ich hatte ja im September komplett nicht gestrickt und gesponnen aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte irgendwie Armprobleme, die sich dann später als Golferarm also herausgestellt haben. Das ist das Gegenstück zum Tennisellenbogen, nur halt auf der anderen Seite, auf der Innen-Unten-Seite. Der Tennisellenbogen ist die Oben-Außen-Seite des Ellenbogens. Und da habe ich mich jetzt im gesamten Oktober damit verbracht, mich wieder an Bewegung zu gewöhnen und den Arm wieder, also mit Physiotherapie, Hitze, Ingwer-Umschlägen und Bewegung, den Arm wieder fit zu machen für den alltäglichen Gebrauch. Und dabei sollte der Arm auch immer gesünder werden, und das klappt bislang ganz gut. Mein Doc hat gesagt, ich kann stricken und spinnen, ich müsste aber rausfinden, wie man strickt und spinnt, ohne dass so langfristige Ermüdungserscheinungen auftreten. Ja, und da bin ich dabei. Ich stricke. Gerade habe ich ein großes Projekt angefangen, und das hat 4 verschiedene Reihen. Es hat eine Reihe, zwei links, zwei rechts. Dann kommt eine Reihe rechts und dann eine Reihe links. Das nennt sich Waffelmuster. Und dabei stricke ich diese zwei links, zwei rechts, stricke ich, wie ich früher gestrickt habe, mit einmal um den Zeigefinger gewickelten Faden. Ich habe mir dieses zweimal um den Zeigefinger wickeln, das habe ich wieder abgelegt, weil erst dann fingen meine Armprobleme an, wie ich versucht habe, künstlich fest zu stricken, wie es mir eigentlich nicht liegt. Die rechten Maschen, also die Reihe glatt rechts, stricke ich jetzt gerade mit der englischen Methode, also dass man das Garn über die rechte Hand führt und mit dem Zeigefinger über die Nadel wirft, das Throwing. Und dann stricke ich die linken Maschen mit der sogenannten portugiesischen Methode. Da wird der Faden von der rechten Hand hinter den Hals geführt und kommt dann links auf der linken Seite vom Hals wieder runter und wird dann mit, eine Methode, mit der man super linke Maschen stricken kann, wo links stricken einfacher geht als rechts stricken. Also der Faden kommt dann quasi von hinterm Hals zu den Nadeln und ist dadurch schon etwas unter Spannung. Also die Fadenspannung wird anders reguliert, und dann braucht man eigentlich nur noch immer mit dem Daumen den Faden so schwupps um die Nadel legen und den Faden durchzuziehen. Und dadurch, dass ich drei verschiedene Strickmethoden habe, also Continental, Englisch und Portugiesisch, ist meine Maschenprobe vielleicht auch anders, als die ursprüngliche Maschenprobe war. Bis jetzt merke ich es aber nicht. Also es sieht trotzdem gleichmäßig aus, wobei ich an meine Strickerei überhaupt nicht so hohe Ansprüche stelle, muss ich dazu sagen. Das Großprojekt selbst ist der Thermal Sweater, also der Thermal, auf würde man das auf Deutsch aussprechen. Ist ein Muster aus der Nitti, was total bekannt ist. Bei Ravelry gibt es über 1600 Projekte und die Designerin ist Laura Chow, die auch das Blog Cosmic Pluto Knits führt. Also eine sehr schön, also eine tolle Designerin. Und in dem Stricktreff, wo ich hingehe, da hat schon eine, nämlich die Ravelry-Userin Pünktchen, hat so ein Thermal gestrickt und die war da mal auf dem Stricktreffen damit. Boah, und wir sind alle in Ohnmacht gefallen, ob der Schönheit dieses Teils. Und da ich das sowieso in meiner Queue hatte, also in meiner Warteschlange auf Deutsch, wollte ich das unbedingt auch mal machen. Und da ich im Winter das immer toll finde, so ein Pulloverchen, also nicht so einen dicken Pulli, sondern wirklich einen dünnen Wollpullover zu haben, den man zu allem anziehen kann und auch drunter ziehen kann. Also super, wollte ich immer schon machen. Jetzt habe ich es angefangen. Ich benutze dazu ein Garn, was ich weiß nicht, was es ist. Das habe ich mal von meiner Mutter geerbt und zwar war das so ein fleischfarben beiges Garn, was in der Stärke genau zwischen 4- und 6-fädiger Sockenwolle liegt. Also gäbe es eine 5-fädige, wäre es das wahrscheinlich. Und die Farbe fand ich schon grässlich, dieses fleischfarben beige Gemisch. Und ich habe das halt alles auf Stränge umgewickelt, also alles gehaspelt. Mist, jetzt habe ich mich verstrickt. Ah, seit wann bin ich denn hier falsch? Okay, muss nicht so viel zurückstricken. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe also die Wolle gehaspelt und dann habe ich sie mit Ashford-Farben selber gefärbt zu Hause. Und das habe ich dann rot, blau und schwarz benutzt und wollte so einen Brombeerton bekommen. Und das ist echt auch super geworden. Also das ist so eine gescheckerte Färbung geworden. Und dadurch, dass die Färbung so gescheckert ist, wird der Pullover auch nicht gestreift, sondern also das wird letztendlich aussehen wie ein Unigarn mit kleinen Sonnenflecken drin. Also so ein meliertes Garn. Total schön. Der einzige Schönheitsfehler bei dieser Wolle ist, dass es zu wenig ist für das ganze Thermal. Und deswegen muss ich noch andere Wolle dazu benutzen. Jetzt habe ich Araucania Ranco Sockenwolle mir mal gekauft und danach festgestellt, dass die nicht super wash ist oder halt wahnsinnig zum Filzen neigt. So sehr, dass ich die nicht als Socken benutzen kann. Und dann benutze ich einfach dann noch Araucania Sockenwolle. Die hat eine minimal kürzere Lauflänge als die normale Sockenwolle, ist also ein Tick dicker, aber immer noch dünner wie die Wolle unbekannter Herkunft von meiner Mutter. Sechsfädige Wolle könnte ich dann auch noch nehmen, die ist dann halt geringfügig ein bisschen dicker. Wird schon irgendwie gehen. Ich hoffe da, also die Araucania ist so bunt gefärbt, braun, bräunlich, rosa, beige. Das klingt ganz grässlich, aber bei Araucania ist alles schön. Also finde ich, das ist eine phänomenale Färbekunst, was diese Firma da bietet. Und die kommt mit dem Brombeer zusammen. Gut, die Farbe gefällt mir total gut. Und dann noch nehme ich noch schwarze, sechsfädige Sockenwolle dazu. Schwarz passt ja zu allem. Und dann werde ich schon hinkommen. Das zweite Problem mit der unbekannten Wolle ist, dass sie Mottenschäden hat. Diese Mottenschäden sind wahrscheinlich erst bei mir entstanden, weil das ist die Wolle, die die Motten am leckersten finden von aller Wolle, die ich besitze. Sogar die handgesponnene, die noch richtig nach Schaf riecht, finden sie nicht so gut wie diese Wolle. Also waren sie immer da zuerst drin und ich habe die natürlich regelmäßig kontrolliert und ausgeklopft, aber halt manchmal war dann da und dort schon eine Made drin und ein Faden durchgebissen. Und im Moment muss ich deswegen den Strang zum Knäuel wickeln und immer wenn eine schwache Stelle kommt, halte ich an und verbinde die Fäden mit dem sogenannten Russian Join, also die russische Art, den Faden zu verbinden. Nachher beim Stricken merkt man dann kaum noch was. Also man kann dann flüssig runterstricken, man hat keine Knoten, man muss nichts vernähen. Finde ich toll. Vielleicht sollte ich den Russian Join noch kurz erklären. Also es geht darum, dass man eine Stopfnadel braucht, man, die darf nicht zu fett sein, also die typische Vernähstopfnadel, diese mega, mega großen, dicken Stopfnadeln gehen dafür nicht so richtig bei dünnem Garn. Und man fädelt den Faden in die Stopfnadel ein und dann näht man das Ende zwischen die einzelnen Fäden. Also man zieht praktisch das Ende in den Faden selbst ein, sodass eine Schlaufe entsteht und das Fadenende verschwindet praktisch in dem Zwirn. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Dann nimmt man das zweite Ende, zieht das erstmal durch die kleine entstandene Schlaufe und dann vernäht man auch das Ende in dem zwischen den Einzelfäden des Zwirns und dadurch hat man halt eine Fadenstelle, die etwas dicker ist, aber ansonsten sieht es total schick aus und im Gestrick nachher, finde ich, sieht man es überhaupt nicht, dass da der Faden dicker ist. Die Profis nehmen dann noch von zum Beispiel 4 Fäden, schneiden die 2 Fäden ab und dadurch wird es dann nur geringfügig dicker, weil sie nur 2 von 4 Fäden auf sich selbst zurückschlagen und einnähen. Aber ich persönlich finde es schwierig, dann die Enden der 2 abgeschnittenen Fäden so zu platzieren, dass sie doch nicht rausgucken und doch nicht aus dem ganzen Gestrick rausstehen. Das finde ich zu schwierig, kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu dem Thermal Sweater zu sagen habe. Ich freue mich total drauf, dass es fertig ist, aber gefällt mir auch total der Strickprozess, weil einfach das Garn selbst gefärbt und die Farben gefallen mir so gut. Und dann habe ich mir eine Mütze gestrickt aus Resten handgesponnenen Garns. Und zwar ist das das Strickmuster Vortex, auch aus der Nitti. Da wird mit verkürzten Reihen sozusagen eine Mütze längs gestrickt und am Schluss mit dem Kitchener Stitch oder Maschenstich zusammengenäht. Durch die verkürzten Reihen ergibt sich so ein super klasse Zickzack-Muster auf der Mütze, werde ich alles auch in den Shownotes verlinken. Aber der Nachteil ist, von dieser quergestrickten Mütze, man kann sie halt nicht anprobieren oder wenn, dann erkennt man nicht, ob sie zu groß oder zu klein ist. Und sie ist geschrieben für sogenanntes Aran Weight, also so, ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Bezeichnung für diese Garnstärke ist. Und ich hatte Worsted Weight, also das ist eine Wolle, die geringfügig dünner ist als die Wolle, für die das Muster geschrieben war. Ich habe auch keine Maschenprobe gemacht, weil ich finde es lächerlich, für sowas Kleines wie eine Mütze eine Maschenprobe zu machen. Und als ich die Mütze quasi an einem Tag fertig gestrickt habe, habe ich festgestellt, dass die zu klein ist für mich. Und dann habe ich die Mütze hochgerechnet auf, ich habe gesagt, okay, die muss 5 cm länger und größer sein in alle Richtungen. Und wie lang und groß ist sie denn? Wie viel Prozent davon sind 5 cm? Und um diesen Prozentsatz muss die gesamte Mütze größer werden und habe halt praktisch alle Zahlen damit multipliziert, habe ein paar Reihen eingefügt und mehr Maschen angeschlagen. Aha, ich bin ein Mathe-Genie. Und die erste Mütze habe ich dann einer Initiative unserer Spinngruppe angedeihen lassen, die nennt sich Stricken für Russland. Eigentlich wollte ich nichts für Russland stricken, das ist so für ein russisches Kinderheim. Ich dachte, oh, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt für mich selber stricken kann mit meinen Armproblemen, da kann ich jetzt nicht auch noch Charity stricken. Aber so habe ich dann doch noch was für die Charity-Aktion fertig gehabt und habe mir die Mütze in größer gestrickt und die passt dann auch wie angegossen und gefällt mir irre gut. Und da hat sich sozusagen die Mildtätigkeit mit dem Praktischen verbunden. Das war es vom Stricken. Und gesponnen habe ich auch wieder. Und zwar habe ich auf meinem Spinnrad, ich glaube, da habe ich auch schon mal von geredet, habe ich Corriedale, BFL, ich weiß nicht was, wahrscheinlich auch gemischt. Einfach naturweißen Kammzug, total dünn gesponnen. Und dann habe ich Überdrall erstmal einfach zu verzwirren und den Zwirn dann nochmal in Spinnrichtung zu verzwirren, um ein vierfädiges Kablegarn herzustellen. Und das Ganze ist ein total langwieriger Prozess, weil das dünn Spinnen dauert ja lange und dünn Zwirnen dauert auch ewig lange, muss ich sagen. Also ich habe jetzt der Zweifachzwirn ist praktisch dünnes Lace-Garn, obwohl es zweifach ist und das Vierfach wird dann wahrscheinlich durch Sockenwollstärke knapp drüber liegen. Und da habe ich glatt geschafft, auf eine meiner Henkyspulen 300 Gramm rauf zu quetschen. Ja, also es stand auf der Webseite von der Henkys Werkstatt, dass 300 Gramm auf eine Spule gehen und das geht wirklich drauf, auch wenn es dann ästhetisch ein paar Abstriche zu machen sind, also da sind so Garnwürste über die Spulengrenzen hinausragen, aber der Spinnflügel bewegt sich noch, alles total schick. Also der Spinnflügel hat einen derartigen Abstand zur Spinnradspule, dass es kein Problem ist, die Spule zu überfüllen. Man kommt da noch nicht mal an den Flügel ran. Sehr geräumig, die Henkyspulen, finde ich klasse. Bei dem Geräusch im Hintergrund eben hat es sich übrigens um mein Spinnrad gehandelt. Ja, da bin ich jetzt im Verzwirnstadium angekommen und das kann sich hinziehen. Ich habe die 300 Gramm Spule umgespult auf zwei Spulen, also und zwar habe ich die gesamte Spule auf zwei leere Spulen umgespult. Ich habe mal im Spintech Ravelry Forum gelesen, dass man Spulen vor dem Verzwirren die volle gesponnene Spule umspulen kann, damit es einfach super glatt ist und super gleichmäßig, weil sich leichte Drallunterschiede dann ausgleichen. Und weil beim Zwirnen sich das dann wie Butter zwirnt und total gleichmäßig von der Spule läuft. Und ich muss sagen, umspulen dauert nicht lang. Also ich spule seitdem immer um und ich finde, es hat einfach was Ästhetisches, wenn das Garn so glatt wie Nähseide auf der Spule liegt. Und ich spule quasi so um, dass ich die Spule, die ich umspulen will, auf den Spulen, die Spulenhalterung stecke. Manche haben eine Lazy Kate. Ich habe am Spinnrad eine eingebaute Lazy Kate. Stecke ich die drauf. Und dann führe ich den Faden nicht durch das Einzugsloch, sondern wickel den direkt auf die Spule, auf die ich umspulen will. Das wird dann, also über meine gedrechselte Kromsky Nidi Nordi führe ich das dann noch rüber in eine dieser gedrechselten Rillen und dann trete ich einfach aufs Rad und nach 5 Minuten hat sich das erledigt, auch wenn es wirklich viel, viel dünnes Garn ist. Umspulen kann ich empfehlen. Ja, beim Spinnen hatte ich eigentlich noch auf meinen Notizen geschrieben, dass ich über die Kreuzspindel reden wollte, denn ich bin mit der Kreuzspindel als solches reingefallen. Meine Spinngruppe hat im August eine Sammelbestellung getätigt bei der wunderbaren Drechsler Werkstatt Mattes, die total nett waren und sich extra für uns gesagt haben, sie machen es möglich, dass sie uns schnell ein paar Spindeln bauen, die sogar innerhalb von einem Monat sozusagen ankommen. Und da habe ich mir eine Kreuzspindel bestellt, weil halt die total in sind. In jedem Spinnforum schwärmen die davon, die Leute. Da sind Sachen zu lesen wie, ja, ich hatte bis jetzt nur Kopfspindeln und mit Fußspindeln konnte ich nie was anfangen, bis die Kreuzspindel kam, jetzt liebe ich die Fußspindel. Dann dachte ich mir, ja gut, ich mag sowieso Fußspindeln und Kreuzspindeln sind ja wahnsinnig dekorativ, also will ich auch eine haben, jetzt wo alle so schön eine haben. Ja, dann habe ich die angesponnen und dann denke mir immer, oh, was ist die so lahm, warum kommt denn da kein Drall an? Also ich ziehe dann so meine Faser aus und denke mir so, boah, wieso habe ich jetzt so Fluff in der Hand, wieso wird denn da kein Garn draus, bin ich irre geworden, wieso kommt denn kein Drall an, wieso kommt denn da kein Drall an? Ach, die Spindel steht schon wieder, die habe ich doch ordentlich angeschubst. Wie oft muss ich dieses Teil denn bitte anschubsen, damit ich genug Drall habe, um läppische 20 cm dünnes Single zu spinnen. Ja, das war echt ein Krampf, totaler Krampf. Und ja, ich habe mich dann wochenlang mit dieser Kreuzspindel gequält, habe da dünnes Garn drauf gesponnen. Auch das Aufwickeln fand ich sehr langwierig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mache ich nicht mehr weiter. Und habe alles abgezogen. Das ist ja toll an der Kreuzspindel, dass man den Schaft aus dem Kreuz, aus den gekreuzten Armen rausziehen kann und dann kann man die gekreuzten Arme auch aus dem aufgewickelten rausziehen und hat sofort ein fertiges Zwirnknäuel. Man muss nicht mehr die Spindel abspulen. Schön, schön. Aber es ist auch echt das Einzige. Ja, und dann habe ich versucht mit der Kreuzspindel dick zu spinnen, aber auch wenn sie dick ist, wenn man dick spinnt und nicht so viel Drall pro Meter erzeugen muss, die hält einfach total schnell an. Die ist total lahm und dreht einfach nicht lange. Schade. Schade. Und ich glaube, das liegt am Luftwiderstand. Also die Spindeln sind strömungstechnisch ungünstig, die Kreuzspindeln. Ich habe dann in einer deutschen Spinngruppe bei Ravelry gefragt, bin ich irre oder ist es so bei der Kreuzspindel, dass die langsam ist und nicht lange dreht und einen hohen Luftwiderstand hat. Und dann hat eine andere Ravelry-Userin, mir darauf geantwortet und die ist auf jeden Fall Ingenieurin oder so. Jedenfalls ist sie physikalisch beschlagen und hat gesagt, ja, strömungstechnisch ist die Kreuzspindel tatsächlich nicht so prall. Und das könnte schon hinhauen. Mir ist es mit dem Luftwiderstand deswegen aufgefallen, weil wenn ich die beim Spinnen gedreht habe, dann, also wenn ich sie sehr schnell gedreht habe, dann hat die tatsächlich so geschnauft, so und wurde dann ganz schnell langsam. Also, und dieses Geräusch weist ja auf Luftwiderstand hin, dass die Lärm macht, dadurch, dass sie diese Verwirbelungen erzeugt. Und sowohl Kopf- als auch Fußspindeln sind bei weitem nicht so laut, selbst wenn sie sehr schnell laufen. Ja, also von der Kreuzspindel bin ich milde enttäuscht. Nicht von der Werkstatt Mattes, auf gar keinen Fall. Die haben mir eine wunderschöne Kreuzspindel aus Pink Ivory in einem richtig schönen pinken Holz gebaut. Optisch echt eine Augenweide. Es liegt an der Bauform an sich, nicht an der speziellen Werkstatt. Und dann habe ich auch dann angefangen, in englischsprachigen Ravelry-Gruppen zu recherchieren und nach Turkish Spindle Slow waren meine Suchbegriffe und da wurde ich dann auch schnell fündig, dass diese Spindeln einfach lahm sind. Naja, jetzt ist die Frage behalten und irgendwie dicke, fluffige Artians damit spinnen oder wieder verkaufen, obwohl sie halt wirklich schön ist. Würde ich es sehr schade finden, so eine schöne Spindel verkaufen zu müssen. Na, jetzt hüpft die Katze von ihrem Hochsitz runter. Das werde ich wahrscheinlich gleich aufstehen müssen und die Katze rauslassen. Werde ich ja sehen. Also ja, wenn ihr Kreuzspinnen wollt und seid beim Spindelspinnen mehr der Typ für die schnelle Spinnerei, dann guckt euch lieber erstmal einschlägige Threads in englischsprachigen Foren an und springt nicht gleich auf den Hype rauf. Es kann eine Enttäuschung werden, wie ich sie leider erleben musste. So, dann komme ich zur urbanen Selbstversorgung. Ja, zur urbanen Selbstversorgung, was ich zu meiner großen Schande gestehen muss. Ah, Hilfe, stricke ich schon die dritte Reihe. Ich müsste jetzt schon anfangen mit. Ja, beim Quatschen strickt sich selbst das einfachste Muster schlecht. Jetzt muss ich erstmal 20 Mal schon zurückstricken. Zum Glück habe ich es früh gemerkt. Also, es ist ja im Herbst die Obsternte und in Berlin gibt es ja, wie ich in einer meiner letzten Folgen erzählt habe, genug Obstbäume auf öffentlichem Grund, sodass man da mal richtig ernten und einkochen und einlagern könnte, was dem urbanen Selbstversorgungsgedanken wahnsinnig dienlich wäre. Nur ich mit Krankheit, Urlaub und Frustration und so hatte eigentlich keine Zeit und Energie, das zu tun. Und deswegen habe ich da mein Vorhaben nicht erfüllt. Noch nicht mal Marmelade habe ich gekocht von irgendwelchen gekauften Früchten, Pöp. Weil zum Beispiel gerade bei Äpfeln ist es so, dass das eigentlich ein Obst ist, was man über den Winter einlagern kann. Und dann werden die Äpfel zwar immer schrumpeliger, je weiter der Winter fortgeschritten ist, aber man kann sich halt mit Äpfeln eigentlich im Winter mit Obst versorgen. Und wenn man aber im Winter hier Äpfel kauft, dann sind die angeblich halt oft in Kühlhäusern gelagert und verbrauchen dabei Energie. Und das ist halt total unökologisch, sodass der Apfel, der aus Neuseeland oder Chile importiert wird, in der Ökobilanz bald besser wegkommt als ein regionaler Apfel, der bis März irgendwo in Hightech-Kühlhäusern gelagert wird und damit er auch ja keine einzige Schrumpelstelle kriegt. Und da man sich sozusagen auf Äpfel aus Deutschland oder aus der Nähe, Polen ist ja hier auch in der Nähe, also das, man kann sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass Äpfel aus Deutschland und Polen über den Winter ökologisch sind. Und letztendlich bliebe nur das Selbsteinlagern, wenn man so einen Einlagerkeller hat oder einen kühlen Raum. Könnte man sich im Herbst eindecken und dann den ganzen Winter aus dem Obst- und Gemüsekeller essen. Das wäre irgendwie ein cooler Gedanke. Ja, vielleicht nächstes Jahr mal sehen. Ja, worüber ich noch reden wollte bei der urbanen Selbstversorgung, ich höre ja auch den Podcast Stitch It von It's Just Megan. Das ist ein englischsprachiger Podcast und in einer Folge hat sie von ihrer gusseisernen Pfanne geredet. Und ich habe auch eine Eisenpfanne und bin davon total begeistert. Die Eisenpfanne war eine Weile lang nicht in Benutzung, weil der Griff ging. Die hatte einen Holzgriff und der wackelte immer so und dann fiel er raus. Und dann habe ich die Pfanne irgendwo unten im Schrank gehabt und nicht benutzt. Meine Eltern haben mir so eine antihaft beschichtete moderne Pfanne geschenkt, die habe ich immer benutzt. Für die normalen Sachen ging die auch und dann wollte ich mal ein Omelette machen. Und das klebte immer an, das ließ sich überhaupt nicht wenden, das war total ätzend. Und dann wollte ich mir eine Eisenpfanne im Kaufhaus kaufen, weil meine Eisenpfanne war mir so in Vergessenheit geraten, dass ich gedacht habe, ich brauche eine neue. Und dann war ich in einem Kaufhaus und habe geguckt und es gab echt nur diese beschichteten Pfannen. Und dann hat mich da eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie mir helfen kann. Und da habe ich gesagt, ja, haben Sie denn nur so beschichtete Pfannen oder haben Sie auch so eine reine Eisenpfanne? Und dann guckte die mich so an, so geringschätzig von oben bis unten, meinte so, tja, wenn Sie keinen Wert drauf legen, fettarm zu kochen, dann haben wir doch eine Eisenpfanne, haben wir. Aber die meisten Leute möchten ja fettarm kochen und da muss man dann die Beschichteten nehmen. Dann dachte ich mir, aha, was heißt das, so gemustert zu werden, wenn sie nicht fettarm kochen wollen? Heißt das irgendwie, ja, es könnte ihnen aber gut tun, so eine fettarm Pfanne zu kaufen? Also echt total beknackt. Und dann habe ich dieses Kaufhaus wieder verlassen und dann fiel mir zum Glück meine eigene Pfanne wieder ein. Und habe ich dann aus dem Besenstiel einen neuen Griff gebastelt, habe den da reingefriemelt und habe die Pfanne neu geschrubbt und neu eingebrannt. Eisenpfannen muss man einbrennen, denn die... ja, sonst kleben sie halt und eingebrannte Eisenpfannen kleben nicht. Die haben praktisch so eine richtig natürliche Antihaftbeschichtung und sie funktionieren wirklich besser als jede Antihaftpfanne. Und die Sachen wären total knusprig und lecker. Also ich liebe diese Eisenpfanne jetzt. Mit dem Einbrennen geht es eigentlich so, dass man sie dünn mit Öl bepinselt und dann heiß werden lässt, bis es raucht. So. Und dann... hat man praktisch eine super Antihaftbeschichtung. Macht man mit Eisenbrotbackformen in der Bäckerei auch, dass man die, wenn sie neu sind, einbrennt mit normalem Öl und dann leer in den Backofen schiebt. Und dann braucht man den ganzen Hightech mit Antihaftbeschichtung nicht. Das ist sozusagen die traditionelle Art, so ein Eisengegenstand antihaft zu beschichten. Und wenn man die Pfanne benutzt hat, dann spült man die auch nicht mit Spülmittel, weil dadurch diese Antihaftbeschichtung durchs Einbrennen kaputt gehen würde. Sondern man spült die nur mit heißem Wasser und bürstet die sanft aus. Wenn man nicht viel Dreck gemacht hat, muss man die eigentlich nur mit einem Küchentuch schnell durchwischen und fertig. Und wenn man doch mal mit Spülmittel und Seife ran muss, dann muss man sie nachher halt erneut einbrennen und schon geht alles wieder. Also es kann keine Beschichtung kaputt gehen und wenn dieses Eingebrannte, wenn man es mal rausschrubben muss, kann man sich das sofort wieder erzeugen. Sowas kann man mit keiner Teflonschicht machen. Man kann mit Eisenmessern dran rumkratzen, die ist total unempfindlich, ist total super. Also kann ich super empfehlen. Es gibt auch schon Eisenpfannen neu zu kaufen, die nicht so eine bonzigen Manufaktumteile sind für über 100 Euro, sondern es gibt schon so für 20, 30 Euro okaye Eisenpfannen. Zumindest in einem Küchenladen bei mir im Kiez habe ich die gesehen. Und ansonsten kann man ja mal im Internet danach gucken. Ist genial. Ja... Dann, was ich gerade toll finde, ich habe mir die Haare kurz schneiden lassen. Ich hatte jetzt an die 10 Jahre lange Dreadlocks, was heißt fast 1 Kilogramm dicke Haare auf dem Kopf, verfilzte Zotteln, die sahen ganz schön aus, aber sie sind halt total pflegeintensiv. Man braucht total viel Shampoo, man muss die... gründlich in mehreren Handtüchern ausdrücken, damit sie innerhalb von der nächsten 8 Stunden überhaupt trocken werden. Und im Winter ist es immer noch schwieriger, weil es halt kalt ist und man fährt halt mit Turban auf dem Kopf mit Fahrrad durch die Stadt und hofft sich nicht zu erkälten. Dann der ganze Stress mit dem Nachfilzen der Ansätze. Und mit der Stopfnadel lose Haare in die Dreadlocks reinnähen. Naja, gut, das sind halt auch so die typischen Probleme, wenn weiße Menschen sich Frisuren machen wollen, die eigentlich für Afrohaare erfunden wurden und taugen. Aber was nimmt man nicht alles auf sich, damit die Haare nicht so glatt angeklatscht am Kopf liegen? Wie dem auch sei, wenn man Dreadlocks hat, sind die ganzen Haare verfilzt und man kann im Normalfall diese Dreadlocks nicht wieder auflösen. Wenn man sie also nicht mehr will, muss man sich einen Kurzhaarschnitt verpassen lassen. Und ich bin dann zum Friseur, habe mir alles abschneiden lassen und habe mir die Seiten 6 mm kurz und obendrauf 2 cm kurz Fassonschnitt schneiden lassen. Bin damit total glücklich. Haare waschen und trocknen 5 Minuten. geil. Ich finde das so toll. Und deswegen musste ich mir auch eine Mütze stricken. Vorher haben mir ja keine Mützen gepasst, denn ich hatte so viele Haare und so eine Rastermütze, wo man die ganzen Haare reinstopft. Also ich finde die nicht schön. Der Entschluss, die Haare zu schneiden, der kam echt so schnell, dass ich mir dann hinterher noch schnell eine Mütze stricken musste. Die vorausschauende Frau hätte sich zuerst die Mütze gestrickt und dann die Dreadlocks abschneiden lassen. Aber ich bin ja echt ein spontan drauf und deswegen habe ich das so rumgemacht. Ja, und dadurch, dass die erste Mütze zu klein wurde, musste ich dann doch 3 Tage auf meine Mütze warten. Und da es jetzt schon kalt wird, ja. So, jetzt musste ich gerade bei meinem gestrickten neuen Faden ansetzen. Ist eigentlich sehr nett, beim Podcasten zu stricken. Gefällt mir super. Ja, also da habe ich jetzt kurze Haare, die ich liebe, eine schöne Mütze, um im Winter nicht zu frieren. Und habe jetzt auch eine Woche schon kurze Haare und habe das total genossen, wie die Leute einen wie mit Bauklötzen staunend anglotzen und ihnen die Kinnlade runterfällt. Man muss echt nichts machen, als zum Friseur zu gehen und schon kriegt man voll die Aufmerksamkeit. Ist doch toll. Das sind 20 Euro, die sich mal total gelohnt haben. Ja, jetzt komme ich doch ganz am Schluss zum Aufreger. Der wird ein bisschen kontrovers und politisch. Die meisten Leute, also in Amerika ist es ja so üblich, über Religion und Politik gar nicht zu reden, damit man sich ja nicht streitet und so. Das ist hier weniger üblich, aber dafür ist es üblich, sich total doof zu streiten. Ich hoffe, dass beides sich irgendwie umschiffen lässt. Sowohl die Vermeidung des Themas als auch irgendwelche total doofen Streits. Naja, aber der Aufreger der Woche ist die Piratenpartei und der Feminismus. Also ich persönlich habe von der Piratenpartei nicht so viel Ahnung und das Vorurteil, dass das halt alles weltfremde Macker-Nerds sind, die in ihren Kellern die ganze Zeit am Rechner sitzen und vom richtigen Leben nicht so viel Ahnung haben und sich beim Feminismus einfach auch ja, gar nicht auskennen wollen, weil sie halt als so aus einer privilegiert männlichen Position heraus, das kann ihnen ja egal sein, sie sind wegen Computer- und Datenschutzthemen mal hochgekommen und jetzt müssen sie auf einmal sich mit Sachen wie Sexismus, Ökologie, links, rechts und so befassen und müssen da irgendwie alles nachstoppeln. Soweit mein Vorurteil. Die Realität sieht irgendwie so aus, oder halt, was ich von den Piraten lese oder wenn ich mit einzelnen Piraten rede, habe ich den Eindruck, dass ihre politische Bildung zum Feminismus wahnsinnig dünn und veraltet ist. Also Feminismus ist für sie das, was Alice Schwarzer in den 70er Jahren gesagt hat, plus das, was eine Frau aus der Piratenpartei betrieben hat, die sie aber doof finden. Also irgendwie gab es da wohl mal eine Frau, ich habe das nicht verfolgt, und ein paar Pirateninternen Streit über Frauen-Männer-Sachen und da sind die alle wahnsinnig genervt und geschädigt von der. Und also Feminismus ist, hör die wieder und hör das, was Alice Schwarzer gemeint hat in den 70ern. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne was einfügen. Ich habe die Aufnahme gestern nicht beendet und bin dann im Internet ein bisschen rumgesurft und habe da verschiedenste Artikel zur Piratenpartei und dem Feminismus gelesen und auch darüber, was die Frau, die Lena Simon heißt sie, gemacht hat. Und da muss ich sagen, da kann ich wirklich die Aufregung nicht verstehen, die sie erzeugt hat. Gut, ich war auch nicht dabei. Aber von dem, was man so von außen lesen kann, also so eine eigene Mailingliste nur für Frauen, wo man sich erstmal austauschen kann, ist eine Sache, die finde ich gut, finde ich total unterstützenswert. Und diese Krampfhaftigkeit, mit der ihre Anliegen angegriffen wurden, kann ich absolut nicht verstehen. Und jetzt geht's weiter mit der ursprünglichen Aufnahme. Dass es einen jungen Feminismus gibt, der im neuen Jahrtausend ganz andere Positionen vertritt, als die Frauen in den 70ern vertreten mussten, das ist an vielen anscheinend total vorbeigegangen. Und sie denken, Feminismus war gestern, Postgender ist heute und Postgender bedeutet, es ist, das Thema ist uns scheißegal und weil es eh egal ist, ob man Frau oder Mann ist, ist es auch völlig egal, wenn wir 90% Männer haben in unserer, was weiß ich, Partei, Fraktion oder sonst wo. Das war jetzt alles sehr polemisch ausgedrückt und es gibt da natürlich schon auch Zwischentöne. Und also da habe ich gestern mit ein paar Leuten die Nacht durchdiskutiert über die Piratenpartei und den Feminismus. Und da hat mir einer von der Piratenpartei gesagt, dass sie total viel queere Leute haben, Transgender und total viel schwule Männer. Und dass sie da schon durchaus sehr bewusst umgehen mit dem Thema. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht bin ich da auch einfach meinen Vorurteilen aufgesessen und die Piratenpartei ist gar nicht so weltfremd, was den Feminismus angeht. Gleichzeitig vertraten diese ansonsten auch wirklich total klugen und sympathischen Menschen Ansichten, den Feminismus betreffen, die einfach total veraltet und verstaubt waren und hatten den Schuss der modernen Zeit in diesbezüglich überhaupt nicht gehört. Und tut mir leid, wer den Schuss in der Beziehung nicht gehört hat und sagt, wir sind Postgender, der hat meiner Meinung nach einfach nur ein Schlagwort aufgeschnappt, von dem er sie nichts versteht. Na gut, das ist also sozusagen, also für mich ist und bleibt die Piratenpartei bis auf Weiteres, bis ich nicht konkrete persönliche Erfahrungen mache, die mir anderes beweisen, nicht wählbar wegen eben diesem Unwillen, die eigene politische Bildung abzudaten in dieser Beziehung. Ich verlange ja nicht, dass die Menschen feministisch oder antisexistisch werden sollen, sondern nur, dass wenn man in die Politik geht, dass man sich eine politische Bildung ranschafft, die eine halbwegs zutreffende Version von Feminismus einschließt, und nicht irgendwie so ein polemisches Vorurteilsdenken. Ich persönlich bin ja eine Privatperson, ich bin keine Politikerin. Ich darf Vorurteile haben, damit richte ich nicht so viel Schaden an. Gut, nein, ich sollte eigentlich natürlich auch an meinen Vorurteilen arbeiten, aber wenn ich zum Beispiel gegenüber der Piratenpartei als Privatfrau Vorurteile habe, ist weniger Schaden angerichtet, wie wenn die Politik machen mit Vorurteilen dem Feminismus gegenüber. Dann wird halt der arme Feminismus überhaupt nicht betrieben und dann ist Deutschland noch in 20 Jahren so hinterwäldlerisch wie heute, wenn das alle machen würden. Das wäre doch voll schade. Nee, das wollen wir nicht. Ja, die Piratenpartei und Postgender. Da gibt's, habe ich, ich lese gern ein modern feministisches Blog, die Mädchenmannschaft. Und die haben dazu mal ein paar Artikel gesammelt über die Piratenpartei und die Gender-Debatte. Die Artikel sind schon älter, von März 2010 oder 11. Mal gucken. Aber da haben sie was zu geschrieben und ein paar gute Links, wo man sich schlau machen kann, dazu gegeben. Auf diesen Blog-Eintrag der Mädchenmannschaft werde ich auch verlinken. Stricke. Ach, sieht so aus, als wäre jetzt schon mein Podcast zu Ende. Ich habe jetzt mit einem Mal alles durchgequasselt und werde jetzt mal so rumeditieren. Mal gucken, wie das sich anlässt, ob ich da noch irgendwas Flüssiges zustande bringe. Dafür habe ich beim Podcasten schön gestrickt die ganze Zeit. Wie immer freue ich mich über Kommentare und Rückmeldungen. Und ich habe einen Blog. Er ist zu finden unter distel.today.net, T-W-O-D-A-Y geschrieben. Und dort habe ich auch Links zu allem Möglichen, also zu Ravelry, wer ich da bin, zu meinen anderen IDs, meinen Flickr-Fotos, meinen Eternity-Fotos, dem ganzen Schnickschnack halt. Bei Ravelry heiße ich Distel Fliege. Ja, wenn ihr den Podcast gehört habt und nett findet, dann könnt ihr euch ruhig melden, freue ich mich immer. Und bei iTunes kann man meinen Podcast finden, wenn man im iTunes Store sucht nach die urbane Spinnstube. Auf meinem Blog gibt es auch eine Feed-Adresse, wo man auch mit Linux Musikprogrammen Podcasts abonnieren kann und ist dann nicht auf iTunes nur angewiesen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne, faservolle Zeit und keine Mottenprobleme. Und stricken ohne Tränen. Bis zum nächsten Mal.